Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Ende Mai wurde eine Studie veröffentlicht, die den Zusammenhang zwischen Polizeiarbeit und Diskriminierung untersuchte. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat diese Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis ganz kurz zusammengefasst: In nahezu allen Bereichen der polizeilichen Arbeit besteht grundsätzlich, vorsichtig also, das Risiko, dass Menschen diskriminiert werden, indem sie zum Beispiel zu wenig Schutz bekommen, wenn sie vielleicht alt, sozial schwach oder in einem psychischen Ausnahmezustand sind. Und Ähnliches kann Frauen mit Migrationshintergrund bei der Anzeige häuslicher Gewalt widerfahren, wenn sie beispielsweise nicht ernst genommen werden. Oder wenn junge, häufig schwarze Männer ohne Anlass und nur wegen ihres Aussehens regelmäßig kontrolliert werden. Das ist das Phänomen des Racial Profilings. Diese Ergebnisse führen zu einer Vielzahl von Fragen. Also zum Beispiel, wie verändert eine polizeiliche Sozialisation und die vielleicht bedingungslose Identifikation mit der Organisation die eigene Perspektive? Verhindert sie die notwendige Offenheit für kritische Reflexionen? Und wie wirkt die strenge Hierarchie auf die Persönlichkeit? Wie sehr prägt seine oder ihre berufliche Sozialisation sein oder ihr Bild von Gut und Böse? Wir schauen uns heute in unserem Podcast Extreme Zeiten die Aus- und Weiterbildung im Beruf des Polizisten genauer an. Und darüber spreche ich heute mit Cornelia Rotter, die Leiterin des Hochschuldidaktischen Dienstes der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit, kurz HÖMS genannt. Conny, herzlich willkommen.
Hallo.
Das ist die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, ist ein bisschen kompliziert, aber zugleich auch Polizeiakademie. Und da wird es dann klar, auf was wir eigentlich hinaus wollen heute. Du bist Diplompädagogin, hast an der Johannes Gutenberg Universität Mainz 86 deinen Abschluss gemacht. Und du bist, das ist eine spannende Angelegenheit, eine ehemalige Kriminalhauptkommissarin. Warum hast du diese Arbeit beendet?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe die Arbeit beendet, weil mir ein attraktives Angebot gemacht wurde an der Hessischen Polizeischule, später Polizeiakademie, im Fortbildungsbereich meine Tätigkeit oder meine Profession, die ich mit in die Polizei gebracht habe, dort mit dem Polizeiberuf zu vereinen, nämlich als Pädagogin wieder im Fortbildungsbereich zu arbeiten. Das war eine Motivation. Und eine andere Motivation war, und das hängt jetzt auch stark mit dem Thema hier zusammen, dass ich Schwierigkeiten in der Polizei erkannt habe, wo ich dachte, da kann ich einen Beitrag leisten. Als Polizeibeamtin, als Pädagogin und auch als Fortbildnerin, die ich auch vorher schon war.
Conny, du kennst die Strukturen, die Macht- und auch Ohnmachtsverhältnisse als ehemalige Polizeibeamtin, die inneren und äußeren Grenzen. Das habe ich alles auch einem Text entnommen, den du geschrieben hast. Und du kennst die Hierarchien, die, ich zitiere jetzt mal aus diesem Text von dir, krankmachenden Umgangsformen mit Menschen in Uniform. Was macht da krank?
Ja, es ist zum einen, sich in diese Hierarchie einzufügen und gleichzeitig auch zu wissen, dass ich als Frau, und das war damals noch extremer, sehr viel kritischer gesehen werde als Männer, dass ich selbst aufgrund meiner Sozialisation immer das Gefühl hatte, nicht zu genügen und einfach stärker sein zu müssen, weil auch körperlich unterlegen und so weiter, was eine sehr starke Komponente innerhalb der Polizei ist.
Stark zu sein.
Stark zu sein, ja, und auch körperlich zu bestehen und sich auch durchzusetzen, präsent zu sein. Das waren jetzt alles Eigenschaften, die dort sehr gefragt waren und ich zunehmend ausbilden musste, erstmal in diesem Männerkontext. Das war mir einerseits bewusst. Und auf der anderen Seite, was aber das viel Schwierigere war, dass ich darüber keinen Austausch gefunden habe. Dass es um mich als Menschen eigentlich nicht ging.
Sondern eigentlich nur als Polizistin
genau.
In Uniform.
Ja.
Und all das, was du erlebt hast, das hat eben dazu geführt, dass du etwas zugunsten der Menschen in der Polizei verändern möchtest und daraus deinen inneren Auftrag begründest. Was ist das, was du da verändern möchtest?
Mir ging es in erster Linie darum, eine Atmosphäre und einen Wirkungskreis zu entfalten, wo ich mit dem Mensch in der Uniform in Kontakt treten kann. Und das ist in erster Linie auch Emotionen, Erfahrungswerte mit einzubeziehen, zu reflektieren, zu schauen, wie ist der Mensch, wie geht er auch mit den schwierigen Situationen, die er erlebt hat und seinen Gefühlslagen dazu um und sich darüber erstmal näher zu kommen, um gemeinsam Entwicklungsschritte zu machen.
Die Kombination aus einer Diplompädagogin und den Erfahrungen einer Kriminalhauptkommissarin sind die Basis für das, was du heute tust. Du hast es gerade schon anklingen lassen, du befasst dich mit der Lehre vom Lehren und Lernen, klingt kompliziert, ist es aber gar nicht, mit der Didaktik, das heißt also mit der Theorie der Bildungsinhalte. Die entwickelst du, diese Bildungsinhalte, du koordinierst sie auch und bildest auch Lehrende aus, also Lehrer aus, die dann wiederum Polizistinnen ausbilden. Und dabei sind dir zum Beispiel Themen wie Haltung und ethische Bildung sowohl für Lehrende und natürlich ganz besonders auch für Polizistinnen ganz wichtig. Fangen wir mal mit dem Begriff der Haltung an. Der wird ja häufig inflationär verwendet. Wir haben auch schon hier zwei Podcasts diesem Thema gewidmet. Gerne noch mal ganz kurz dazu, weil wir ja stets aufgefordert werden, Haltung zu zeigen, Haltung zu haben, Haltung anzunehmen. Was ist dein Haltungsbegriff in diesem Kontext mit Polizistinnen?
Ja, das ist zum einen, ist es ein schwer zu fassender Begriff. Der ist nicht eindeutig. Und wenn ich jetzt so einen weiten Haltungsbegriff zugrunde lege, dann hat es was damit zu tun, dass es in erster Linie um eine Bewusstheit geht, dass es eine Wechselwirkung zwischen mir und anderen gibt und eine Wechselwirkung zwischen mir und der Umwelt und dass ich das zusammendenken muss. Und gleichzeitig da auch einen Reflexionsprozess einzubeziehen. Das heißt, Reflexion ist in der Haltung quasi inbegriffen. Mich immer wieder zu hinterfragen und zu hinterfragen, wie ist denn die Beziehungsgestaltung und ein Bewusstsein dafür zu haben, dass ich darüber auch gestalten kann, Umwelt gestalten kann, Beziehungen aktiv gestalten kann. Also das ist so die Grundlage meines Haltungsbegriffs. Das wäre jetzt sehr abstrakt, wenn ich nur davon ausgehe.
Ich hätte jetzt auch nachgefragt.
Ja. Genau. Ganz konkret zeigt sich das in schwierigen Situationen oder in Krisensituationen. Wenn es wirklich darum geht, wie mache ich das jetzt deutlich, wie ich zum anderen stehe und es dafür bewertbar wird für ein Gegenüber oder jemand, der von außen drauf guckt. Ja, welche Reaktion zeige ich auf einen Reiz, der vielleicht nicht freundlich mir gegenüber ist? Oder wo ich vielleicht mir bewusst bin, ich habe Bewertungsmuster für diesen Menschen oder die Situation, die sind sehr alt.
Stichwort Racial Profiling.
Stichwort, ja. Oder eine abwertende Haltung gegenüber Menschen aufgrund meiner Erfahrungswerte, die ich habe oder die mir sozialisiert wurden, mitgegeben wurden. Und dann das aber zu nutzen und zu gucken, das ist was Altes und ich möchte das aber nicht in diesem Moment zeigen, weil ich gerne einem anderen Menschenbild folgen möchte. Mhm. Und da wird's konkret.
Das bedeutet im Prinzip auch, unser Gehirn ist eigentlich in der Lage, neue Wege zu gehen. Nicht? Das muss man sich immer wieder klar machen. Es ist ein Muskel und dieser Muskel muss dann eben aktiviert werden. Und dann ist er auch tatsächlich in der Lage, diese alten neuronalen Bahnen zu verlassen und eben auf neue sozusagen zu springen. Das leuchtet mir ein. Wie vermittelst du diesen Begriff Haltung? Also wie machst du das? Das stelle ich mir ziemlich kompliziert vor, weil du kannst ja nicht nur unbedingt davon ausgehen, was deine eigenen Erfahrungen betrifft, wobei die vielleicht auch eine Rolle spielen, gerade bei der Lehre derjenigen, die ausbilden.
Das ist ein wichtiger Punkt. Haltung lässt sich nicht erzeugen. Ja. Und da kommen wir auch zu einem schwierigen Thema, insbesondere im Kontext von Hochschule. Es geht nicht, indem ich Wissen vermittle über Haltung. Da können wir sehr viele philosophische Herleitungen machen und auch den Studierenden da was mitgeben. Das kommt aber nicht in der Handlung an. Und es kommt wahrscheinlich noch nicht mal im Bewusstsein an, was zu verändern, weil Haltung auch ein ganzheitlicher Begriff ist. Das heißt, wir müssen uns mit Emotionen beschäftigen, mit Bewertungsmustern, die Menschen mitbringen. Und das Ganze sowohl einmal auf der inhaltlichen Ebene vermitteln, das heißt moralische Vorstellungen zu hinterfragen, zu reflektieren, sind die gültig, sind die gut? Und auf der anderen Seite ist im alltäglichen Lernkontext, darauf beziehe ich mich jetzt mal, Leben miteinander. Das heißt, gewisse Dinge auch zu fördern untereinander in diesem Lernkontext. gewisse Dinge meine ich, Emotionen mit einzubeziehen, zu fragen, ja, was empfindest du, wenn du das hörst? Und das ernst zu nehmen und darüber in den Diskurs zu gehen, Widerspruch zu fördern, zu sagen, ja, wie siehst du das, darauf hinzuwirken, Widersprüche auch zu geben und andere Sichtweisen einzubeziehen und daraus etwas Positives, Gutes zu machen, das Wohlwollen zu integrieren. Mhm. Und da sind wir bei einem schwierigen Punkt, weil das hat auch mit der Persönlichkeit der Lehrenden zu tun.
Das denke ich mir. Haltung bedeutet natürlich auch Umgang mit jemandem zu haben oder etwas zu haben. Genau. Daran liegt natürlich auch eine ganz große Verantwortung jedes Mal. Sind sich eigentlich die Polizistinnen dieser Haltung und auch dieser Verantwortung bewusst? Was hörst du von denjenigen, die sie unterrichten?
Also ich denke, da ist wie in gesamtgesellschaftlichen Kontext, Haltung zeigen bedeutet für sehr, sehr viele Menschen Unterschiedliches. Mhm. Und ich glaube, viele, die es verwenden, wissen gar nicht so genau, was sie meinen damit. So geht es den Polizeibeamtinnen auch. Und da kommt es häufig dazu, die Polizei ist eine sehr, sehr moralische Organisation.
Da geht es um Schwarz-Weiß, gut und böse.
Schwarz-Weiß, genau. Also sie weiß, was richtig ist und was im Rahmen der Gesetze ist, ist gut und das füllt sie auch aus. Da gibt es natürlich diesen großen Graubereich der Verhältnismäßigkeit der eigenen Entscheidungen und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt der, der polizeilichen Sozialisation. Polizei, die ja eine Staatsgewalt ist, die damit beauftragt ist, Gesetze durchzusetzen, umzusetzen
und für Ordnung zu sorgen.
Steht ja per se qua per Definition, so Polizeilogik, auf der richtigen Seite und auf der guten Seite. Das heißt, es kann dazu führen, was es häufig auch tut, dass polizeiliches Handeln per se als gut bewertet wird von den einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Und dann könnte man das so quasi gleichsetzen, die Haltung ist per se eine gute, also die moralische Überzeugung, weil ich sorge ja für die Ordnung in dem Moment.
Verstehe. Und das wird dann schwierig, das Ganze zu hinterfragen und vor allem sich zu hinterfragen und auch vielleicht mal dazu zu kommen, zu sagen, na ja, vielleicht habe ich da in so einer, oder denke in Schubladen und diese Schubladen muss ich einfach mal, oder es muss mir erstmal auffallen, dass ich überhaupt in Schubladen denke. Das ist ja für uns alle, denke ich, immer wieder eine neue Herausforderung. Für dich spielt auch, um noch einen neuen Begriff mit in unser Gespräch hineinzubringen, die ethische Bildung eine ganz entscheidende Rolle im Rahmen dieser Tätigkeit. Was verstehst du darunter?
Ethische Bildung ist für mich genau das, was ich vorhin schon versucht habe zu erklären. Das ist das Hinterfragen dieser Moral. Das ist quasi die Wissenschaft der Moral und konkret übersetzt heißt es, sobald ich meine Handlung reflektiere, zu hinterfragen, war das jetzt gut, war das im Sinne dieses Rechtsstaates, war das im Sinne der unserer demokratischen Grundordnung, unserer Menschenrechte. Und dort zu schauen, das eine ist das hehre Ziel, das andere ist die konkrete Handlung, wie weit bin ich davon entfernt und mir meiner eigenen Fehlbarkeit bewusst zu sein. Das ist ethische Reflexion, immer wieder zu wissen, ich kann Fehler machen, obwohl ich das nicht will vielleicht, aber da laufen unbewusste Prozesse ab, Vorurteile, die ich mit mir rumtrage und das kritisch zu reflektieren.
Mir sind gerade eben so ein paar Fälle in Hessen durch den Kopf gegangen, die das Vertrauen zwischen Polizei und Zivilgesellschaft massiv erschüttert haben. Also Beispiel Hanau, die Ermittlungen im Umfeld des NSU, rechtsextreme Chats, der Mord an Walter Lübcke etc. Es gibt immer wieder auch Programme für die Landespolizeien, in denen es um diese Themen Menschenrechte und die Sensibilisierung für Diversität und auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geht. Wie sensibilisierst du für diese Themen im Rahmen, sage ich mal, einer offenen, freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft?
Im Rahmen meiner Tätigkeit?
Im Rahmen deiner Tätigkeit. Also wir reden immer über diese Tätigkeit, ne? Denke ich.
Also in meiner Tätigkeit ist das so, wie es in vielen Bildungseinrichtungen im Moment ist, ob es jetzt in Aus- und Fortbildung ist, wir setzen verschiedene einzelne Akzente. Das heißt, es gibt Hochschultage zu Themen wie Antirassismus, Antisemitismus, ganz unterschiedlicher Art, immer in diesem Kontext gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wir organisieren im Rahmen von einer zertifizierten Fortbildung auch das Thema Haltung in der Lehre. Wie lehre ich demokratisch? Dort auch zu schauen, eine Sensibilisierung für diese Themen zu erreichen. Das sind aber immer wieder punktuelle Fortbildungsangebote. Und das ist was, was ich zunehmend in meiner Tätigkeit jetzt in Aus- und Fortbildung in Frage stelle. Weil es häufig auch, wenn irgendein Ereignis passiert, wie die Chatgruppen, wie Hanau, dann wird es auch so inflationär nach oben gefahren.
Und mehr gefragt.
Und mehr gefragt, ja. Und wir müssen Angebote machen und es wird permanent hinterfragt, was macht ihr an der Stelle.
Anstatt das zu standardisieren und zu sagen, und das ist halt so, das machen wir.
Genau. Und dann ebbt es auch wieder ab an der Stelle. Und mein Ziel ist zu schauen, wie kann ich das didaktisch implementieren in die Lehre, so dass alle Lehrenden an der Hochschule, die jetzt die erste Sozialisationsinstanz für die Polizeibeamtinnen ist, dass alle Fachrichtungen gleichermaßen dieses Lernziel mitdenken und mit implementieren als integriertes Lernziel eine Haltungsentwicklung mitzudenken.
Als etwas Gegebenes, worüber man nachdenken muss, ganz einfach. Das im Lehrplan steht, so verstehe ich dich. Ja. Jetzt noch mal auf die andere Seite geguckt. Wie sensibilisiert sind eigentlich Polizeibeamtinnen bezüglich dieser Themen, also Menschenrechte, Diversität, Demokratieverständnis? Was hast du für Erfahrungen sammeln können? Was erzählt man dir? Was sagt man dir? Ist das sozusagen in allen Köpfen vorhanden? Vermutlich schon. Die Frage ist immer nur, wie wird es umgesetzt und wie wird es lebendig gemacht und praktiziert, oder?
Also ich glaube, generell ist es bei der Polizei angekommen, dass es um ein Eintreten für Demokratie und Menschenrechte geht. Und ich würde jetzt auch sagen, per se ist die Polizei sich dessen bewusst, dass das ihr Auftrag ist und dass sie sich auch dafür einsetzen wollen und sollen. Das Entscheidende ist, wie kann ich es persönlich umsetzen? Und das hängt ganz stark auch davon ab, in welchem Umfeld bewege ich mich, wie ist eine, ich sag jetzt mal, Dienstgruppendynamik dort aufgestellt. Und darüber hinausgehend, wie wirkt auch die Führungskraft in diesem Kontext. Und da geht es dann drum, wie ich vorhin schon sagte, wenn wir davon ausgehen, es gibt so eine stillschweigende Annahme, wir sind die Guten, dann werden wir selten darauf stoßen in diesem Kontext, dass auch Fehler passieren, dass Fehlverhalten an den Tag gelegt wird. Dann gibt es auch viel Stillschweigen darüber. Das ist auch so eine Komponente von der Polizei, was man relativ schnell lernt, nichts nach außen dringen zu lassen und so eine gewisse Abschottung nach außen, weil der Angriff per se ja schon vermutet wird, dass die Polizei wieder kritisiert wird und sich quasi da als Gefahrengemeinschaft auch zusammenzustellen.
Eine polizeiliche Sozialisation in einer streng hierarchischen Institution ist natürlich eine völlig andere als zum Beispiel in einer, sag mal, Ausbildung zum Sozialarbeiter oder so, ne? Da gibt es völlig andere Inhalte, um dieses krasse Gegenstück mal aufzumachen. Wie sehr, denkst du, beeinträchtigt eigentlich die polizeiliche Sozialisation die berufliche Haltung?
Die hat einen starken Einfluss.
Starken Einfluss.
Darauf, ja. Es ist eine sehr wirkmächtige Organisation mit einem hohen Sozialisationsanspruch und mit einer sehr positiven Seite und einer verführerischen Seite, die habe ich selbst erlebt. Ich war ja Sozialpädagogin vorher in einem sehr losen gesellschaftlichen Kontext und habe das Studium bei der Polizei gemacht und bin danach in eine Art, ich sag's mal in Anführungszeichen, Polizeifamilie gekommen, eine sehr große, die einen starken Zusammenhalt vermittelt. Und das ist was sehr Schönes, wenn man das erfährt. Also wenn man überall in Deutschland auf eine Polizeistation gehen kann und sagt, Kollegin, komm rein, und wird so begrüßt, ob wir uns jetzt kennen oder nicht. Mhm. Und das geht sogar international, also bei anderen Polizeien. Mhm. Und ein Willkommen, ein Zusammenschluss. Und gleichzeitig macht dieser Zusammenschluss es aber schwer, kritisch drauf zu gucken, was läuft denn in dieser Gruppendynamik, Fehlverhalten als solches wahrzunehmen, anzusprechen und in der nächsten Hürde vielleicht sogar öffentlich zu machen.
Und herrscht da sowas wie ein Chorgeist, kann man sowas sagen?
Es ist die Negativseite des Chorgeists, die immer mitschwingt, mitschwebt und die natürlich auch, was natürlich auch gibt in der Polizei.
Du hast vorhin das Stichwort Emotionen gebracht, du hast es mehrfach gebraucht, es ist mir aufgefallen und das ist vermutlich auch der Tatsache geschuldet, dass du selber gespürt hast, wie sehr du mit deinen Emotionen damals als Kriminalhauptkommissarin hinterm Berg halten musstest, so habe ich dich verstanden. Aber Emotionen sind wichtig für die Entwicklung einer professionellen Haltung. Das schreibst du in deiner Masterarbeit, da habe ich ein Exzerpt von gelesen. Haben Emotionen in der professionellen Polizeiarbeit wirklich was zu tun? Ich habe mich ernsthaft gefragt, Emotionen da irgendwie an der richtigen Stelle sind, weil meistens musst du dich doch vornehm zurückhalten als Polizistin, um auch nüchtern agieren zu können.
Ja, es ist, Emotionen in der Polizeiarbeit ist ein sehr ambivalenter Begriff, weil zum einen spielen sie eine sehr, sehr große Rolle, wenn man Polizeibeamte befragt, was ist denn polizeiliche Profession? Da kommt häufig ein geschultes polizeiliches Bauchgefühl. Aha. Und da steckt das Wort Gefühl ja schon drin. Also das heißt, ich weiß intuitiv, wo ich hingucken muss, was jetzt dran ist, was richtig ist. Hat was mit Emotionen zu tun, ist mir irgendwann erst bewusst geworden. Auf der anderen Seite sollte sie in einer nüchternen Betrachtung und Bewertung einer Situation keine große Rolle spielen, aber Bewertung ohne Emotionen funktioniert ja überhaupt nicht. Ich kann ja nicht bewerten ohne Emotionen. Was sehr, sehr, ja, ich will mal sagen, in den Hintergrund tritt, beziehungsweise überhaupt nicht beachtet wird, ist ein geschulter, professioneller Umgang mit Emotionen. Das zu lernen. Also darum zu wissen und auch darüber zu sprechen, was gewisse Situationen mit mir machen. Sie anzuschauen und auch zu wissen, zu welchen Übertragungsprozessen sie führen können. Wenn ich sie nicht bearbeite, wenn ich sie nicht in der Gruppe austausche, in Form von Supervision oder
das brauchst du von jemandem, der von draußen aufguckt, drauf guckt auf die Gruppe, ne?
Damit sie nicht zu einem Selbstläufer werden. Das heißt, sich irgendwo ein Ventil suchen in was auch immer, ja, Racial Profiling, in diskriminierendem Verhalten, in unverhältnismäßigem Verhalten. Und das ist sowas, das würde ich mir wünschen für die Polizei, dass wir dahin kommen, dass wir unter Professionalisierung auch verstehen, einen professionellen Umgang mit unseren Emotionen, die nicht immer schön sind.
Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, was du damit meinst?
Ich habe als Sozialpädagogin gelernt, mich immer wieder zu hinterfragen und zu schauen, wo kommen denn diese Emotionen her? Da war Supervision ein Hauptbestandteil meiner Arbeit. Also wir haben das in gewissen Abständen regelmäßig uns immer wieder beleuchtet. Warum triggert mich das so an? Was hat es mit mir zu tun? Bekämpfe ich im anderen etwas, was eigentlich ich an mir nicht mag? Also solche Prozesse immer wieder kritisch zu hinterfragen. Und ich kam in die Polizei und das war überhaupt kein Thema. Und das Erste, in der Bereitschaftspolizei habe ich mich mit einer Ausbilderin angelegt, weil ich gefragt habe, gibt's hier Supervision? Also es war gar keine kritische Frage, sondern ich habe gedacht, das muss doch sein. Bei einem Berufsfeld, was in so schwierigen Situationen arbeitet, ständig mit damit bedroht ist, selbst körperlich verletzt zu werden oder Gewalt anzuwenden, mit Sterben, mit Tod, mit dem Rand der Gesellschaft. Und da wird wenig bis nichts für die Psychohygiene getan. Und wo bringen die Menschen ihre Emotionen hin? Es hat sich mittlerweile schon einiges aufgebaut im Bereich der psychosozialen Unterstützung. Also insbesondere in Hessen haben wir da einen sehr professionellen psychologischen Dienst. Aber so generell im Polizeialltag
gibt es das immer noch nicht.
Man hat es früher bei einem Feierabendbier, das heute auch nicht mehr gibt, hat man Dinge besprochen. Aber das Niveau war sehr unterschiedlich.
Aber Conny, deshalb gibt es dich, weil du darauf achtest und weil du sagst, das muss eigentlich sein und es muss über die Arbeit reflektiert werden und das muss von außen geschehen, weil so viel passiert, gerade wie du es eben ausgeführt hast. Es gibt ja den Begriff der emotionalen Intelligenz und die ist nicht unerheblich, ne, für soziale Interaktionen und auch politische Bildung. Können die Lehrer emotionale Intelligenz im Unterricht mit Polizistinnen vermitteln? Oder ist das ein komischer Gedanke?
Mhm. Ich sag mal, nicht, wie man es im klassischen Sinne versteht. Also Vermittlung jetzt von emotionaler Intelligenz als Wissensformat, das funktioniert nicht. Also ich denke, im Rahmen von dem Fachgebiet Psychologie ist schon mal wichtig, über Emotionen zu sprechen. Was ist das denn überhaupt? Aber das ist eine kognitive Wissensgeschichte. Ich glaube, es geht darum, in den Lehrveranstaltungen immer wieder Emotionen auch ins Spiel zu bringen. Zum Beispiel, wenn ich eine Einsatztrainingssituation habe und da ist schon eine belastende Situation in der Übungssituation, zu fragen, wie geht's dir jetzt? Was hat es mit dir gemacht? Gibt's andere, die andere Erfahrungen jetzt damit haben? Ja, also Gefühle einfach immer wieder ins Spiel zu bringen und nicht nur dort, sondern auch in den theoretischen Lehrveranstaltungsstunden. Ja, wenn es darum geht, wir besprechen Hanau, was dort vorgefallen ist. Oder auch mal im Strafrecht, wenn es um irgendwelche Fälle geht. Also es muss so eine Querschnittsaufgabe sein, Emotionen in der Bildung mitzudenken. In dem Wissen, Emotionen sind verantwortlich für Bewertung von Situationen.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich würde gerne noch ein anderes Stichwort mit hineinbringen, mal eben, weil es mir durch den Kopf gegangen ist, Stichwort Medienkompetenz. Wenn wir bei dem Bereich Didaktik nochmal bleiben, dann geht es ja in deinen Aufgaben eben auch um die Entwicklung, vermutlich auch um die Weiterentwicklung eines professionellen und eben auch wirklich nachhaltigen Einsatzes von digitalen, analogen Medien, nehme ich mal an. Es geht aber eben auch um diese bessere Medienkompetenz für Polizeibeamte. Liege ich da richtig? Ist das, was ist damit gemeint in diesem Zusammenhang?
Ja, es ist ein Bereich. Mhm. Also Medien ist ja alles, was in der Didaktik auch eine Rolle spielt. Also ich sag mal, ein Edding am Flipchart ist auch ein Medium, bis hin zur KI, mit der wir jetzt in irgendeiner Art und Weise umgehen müssen. Mhm. Und das stellt natürlich Lehrende und auch die Didaktik vor neue Herausforderungen, damit umzugehen, weil sie in den Alltag der Menschen und insbesondere auch der Studierenden der Polizei massiv eingegangen ist. Ja. Die Menschen nutzen das wie Zähne putzen oder einen Becher Wasser trinken. Und gleichzeitig sind so viele Dinge, die automatisch damit passieren, nicht mehr bewusst. Also das heißt, jetzt geht es darum, eine KI ist nicht mehr wegzudenken. Jetzt geht es darum, sie so zu nutzen, dass sie ein Instrument, ein gutes Instrument für die Menschen wird. Das heißt, einen Umgang auch in der polizeilichen Arbeit und jetzt in der Lehre damit zu finden, dass ich sie professionell und gewinnbringend einsetzen kann und gleichzeitig um ihre Gefahren weiß.
Kannst du da ein Beispiel nennen? Fällt dir da was ein, wie man KI professionell nutzen kann?
Ja.
In der Polizeiarbeit?
Ja, jetzt, ich kann das erstmal aus der Hochschule sagen, ne? Also es geht ja jetzt auch darum, dass sie Hausarbeiten schreiben müssen oder eine Thesis und das quasi jetzt Formen zu entwickeln, dass ich KI integriere, indem ich ein Thema wähle und sage, okay, das kann ich vielleicht bewerten, welche Abfragemechanismen, also Prompts habe ich denn benutzt und das auch deutlich mache am Ende. Und dann aber halt das bewerte, was als Ergebnis da rauskommt und mit meinen eigenen Gedanken halt abgleiche und schaue, kann ich das denn so weiterverwenden? Das wäre jetzt eine
Frage. Für euch ist es natürlich auch kompliziert, dann zu sehen, ist das nur eine KI-Arbeit oder ist das tatsächlich eine, die das eigene geistige Repertoire sozusagen wiedergibt, ne? Lass uns nochmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen, dass Polizisten ja funktionieren müssen. Sie müssen einfach schnell reagieren, sie müssen aushalten und wenn nötig, das hast du gerade eben schon angesprochen, eben auch ihr Leben aufs Spiel setzen. Sie sind stets so ergebnisorientiert, sie müssen schnell Entscheidungen treffen. Das bringt der Beruf mit sich. Aber wie schwierig ist es oder welche Gefahr birgt all das in sich, eben so ein Schwarz-Weiß-Denken nach diesem Schema zu handeln? Ist das kompliziert?
Ja, es ist kompliziert. Und weil es so kompliziert ist, ist auch eine einfache Lösung, die wir darin gerade sehen, Polizeibeamtinnen, und so erging es mir auch, strebt nach Komplexitätsreduzierung. Hm. Und alles,
was das tut der Mensch aber an sich, sag ich mal.
An sich, genau. Und Polizeibeamtinnen sind sich sehr bewusst, dass sie einen sehr anfordernden Beruf haben, sowohl rechtlich als auch ethisch und alle Komponenten halt mitzudenken. Deswegen ist jede Einordnung in ein System hilfreich. Und ich habe das in der Fortbildung erlebt. Ich habe so zu Beginn 2017 interkulturelle Sensibilisierungsseminare entwickelt, um genau auf diese Fähigkeiten, Reflexionen hinzuarbeiten. Und das Erste, bei den ersten Teilnehmerrunden ging es immer darum, wir wollen eine Checkliste. Ja, also eine Checkliste für, wie gehe ich mit Menschen aus der Türkei um, wie gehe ich mit Menschen von da um und. Ne? Also immer wieder der Wunsch zu nicht so komplex. Mhm. Und ich möchte gerne eine Orientierung haben.
Ein Ratgeber.
Für die Handlung, mhm. Genau. Mhm. Und ja, wenn wir jetzt über Moral und Haltung sprechen, da gibt es keine Orientierung. Da gibt es immer wieder, es gibt natürlich eine Orientierung, aber es gibt immer wieder den Abgleich der eigenen Handlung an diesem großen Ziel der Menschenrechte und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und auf Gleichheit. Ja.
Das Leben ist komplexer, das Bedürfnis, sage ich mal, das, was du gerade ausgedrückt hast, nach dieser Checkliste auch völlig nachvollziehbar ist.
Ne? Völlig nachvollziehbar. Aber macht's halt schwierig, weil damit natürlich wieder Vorurteile und Bewertungen einhergehen.
In euren Seminaren für hessische Polizeibeamtinnen geht es auch darum, eben, wenn ich das richtig verstanden habe, gewohnte Bewertungsmuster, das sagtest du zu Beginn unseres Gesprächs, eben zu verändern, weil es eben jede Menge auch Beziehungen gibt, die einfach ganz vielschichtig sind. Und das Leben, wie wir gerade festgestellt haben, ist ein sehr komplexes. Und es geht darum, den oder die andere in seiner und ihrer Andersartigkeit wertzuschätzen. Das ist ein hohes Ziel. Das müssen wir selbst bei uns, wenn wir keine Polizeibeamtinnen sind, auch immer wieder uns selber sagen. Um es konkret zu machen, nimm uns mal mit in ein Seminar, das du gegeben hast und das, ich habe darüber gelesen, den Titel trägt Umgang mit Konflikten. Was sind die Inhalte?
Ja, in erster Linie geht es natürlich darum, Kommunikationsprozesse auseinanderzunehmen, also zu schauen, wie vielschichtig ist Kommunikation, auf wie vielen Ebenen senden wir eigentlich, nicht nur auf der sachlichen, wie Polizei das eigentlich gerne hätte, aber das funktioniert da genauso wenig wie bei allen anderen Menschen auch. Und was wir immer mit ausdrücken in dem Moment, wenn wir etwas äußern, und das spielt ja insbesondere eine Rolle bei Konflikten. Wie ich den anderen sehe, welche Beziehungen wir zueinander haben, was ich ihm gerne jenseits des sachlichen Textes mitteilen möchte, ob ich ihn jetzt gut oder schlecht finde, den Menschen. Das auseinanderzunehmen und drauf zu schauen, wie wirkt es jeweils auf den anderen. Und ein wesentlicher Punkt dabei ist, sich immer wieder, das ist jetzt eine andere Formulierung dafür, die eigenen Annahmen zu überprüfen. Also es gibt ja einen Konflikt und dann habe ich eine Wahrnehmung und du hast wahrscheinlich eine andere Wahrnehmung und welche ist jetzt die richtige? Mhm. Und wahrscheinlich liegt es dazwischen. Mhm. Also wir werden beide in irgendeiner Art und Weise recht haben und uns darüber auszutauschen und wohlwollend darauf zu schauen, dass deine genauso gültig ist wie meine. Mhm.
Und dass es nicht unbedingt die richtige gibt.
Genau. Ja. Ja, und dass wir nur darüber wirklich zu einer konstruktiven Auseinandersetzung kommen.
Mhm. Conny, du hast diverse Zusatzausbildungen gemacht. Das finde ich wirklich sehr, sehr beachtlich. Du bist eben unter anderem Lehrbeauftragte in themenzentrierter Interaktion, kurz TZI. Hört sich komplizierter an, als es ist, aber es ist im Prinzip ein Handlungskonzept zur Arbeit in Gruppen. Wie kommt es in diesen Seminaren zur Anwendung? Kannst du das mal verdeutlichen, auch damit wir wissen, was passiert da ganz konkret?
Die themenzentrierte Interaktion nach Ruth Kohn nutze ich in den Seminaren in allererster Linie als Haltung. Also die ist quasi in mir verankert. Ich mache das so lange schon, seit meinem 24. Lebensjahr, dass sie nicht nur eine Bildungshaltung, sondern eine Lebenshaltung ist. Also da geht es wirklich darum, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, Autonomie im anderen zu fördern, Selbstwirksamkeit zu fördern, Entscheidungskompetenzen zu stärken. Und das ist immer so ein Lernziel, was mitläuft in den Fortbildungen. Wenn wir uns über Kommunikation austauschen, geht es mir gleichzeitig darum, dass Menschen mir auch widersprechen, dass sie ihre Selbstverantwortung wahrnehmen. Und das mache ich auch im Gruppenkontext. Also das heißt, es kann sein, dass wir uns über ein Thema austauschen und plötzlich gibt es in der Gruppe ein Streitthema über wir machen das Fenster auf oder zu, weil es kalt oder warm ist, je nachdem, wer es gerade wahrnimmt. Und das kann ich nutzen, in dem Moment zu sagen, so, und was machen wir jetzt damit? Und dann die Interessen des einen und des anderen zu hören und zu schauen, wie kommen wir da jetzt zueinander.
Sind das immer eine begrenzte Anzahl von Gruppenmitgliedern oder wie muss man
das vorstellen? Ja, also in der Fortbildung war das so, da komme ich ja her, also das habe ich lange Jahre gemacht, da waren es immer 12 Personen in einer Gruppe.
Also, und wenn 12 sich einigen müssen, ob das Fenster auf oder zu sein soll, ist nicht ganz so einfach, ne?
Genau, aber es funktioniert. Ja. Also wenn wir uns wirklich mal zuhören und hören, hinter der Position liegt ja ein Bedürfnis oder ein Interesse. Und uns darüber austauschen, gibt es immer Möglichkeiten. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel.
Macht aber nichts, macht
einiges
deutlich.
Aber es macht es vielleicht sehr anschaulich an der Stelle.
Vor allem kommen da auch die Emotionen wieder mit ins Spiel, ne?
Genau, ja. Und sich dann vielleicht noch drüber bewusst zu werden, also wie schlimm wäre es denn jetzt, wenn ich ein Stück nachgebe? Also ist es eine Katastrophe oder, ja.
Ihr arbeitet da mit verschiedenen Methoden, unter anderem mit dem Rollenspiel. Und das fand ich ziemlich interessant. Könntest du uns da auch ein Beispiel geben, was das für Rollenspiele sind?
Das ging in erster Linie darum, in den Konfliktseminaren die beiden Konfliktparteien an den Tisch zu bringen. Und zwar ein Einladender und ein Mensch, der eingeladen wurde.
Also der eine ist Polizist, sage ich mal, und der andere hat irgendwie was gemacht.
Ja,
der hat
häufig
jetzt irgendwas geklaut, entweder man Tasche oder.
Nee, untereinander. Ach, es ging im internen Verhältnis hauptsächlich.
Ah,
okay. Darum ging es.
Ah, okay.
Genau. Und meistens waren es auch in Führungskräfte-Seminaren. Also das heißt, es gibt Führungskräfte und Mitarbeitende. Und die haben jetzt jeweils die unterschiedlichen Rollen besetzt. Und da ist vielleicht so ein markanter Punkt, den ich so als Beispiel nehmen könnte. Wie lade ich ein zu so einem Gespräch? Gebe ich Informationen, worum es geht, vorher preis oder nicht? Wir haben das lange beobachtet vorher und haben gesehen, dass häufig Führungskräfte nicht den Inhalt des Gesprächs vorher preisgeben, um einen gewissen Vorteil oder einen Überraschungseffekt zu haben, wenn es um ein schwieriges Thema geht. So, und was heißt es jetzt, Gespräche auf Augenhöhe zu führen? Das heißt, beide haben die gleichen Informationen und können sich gleich gut vorbereiten zu Beginn.
Ganz andere
Ebene. Weil beides
Ebene.
Gleich wichtig ist und wir den anderen genauso ernst und wahrnehmen und auf Augenhöhe betrachten wie uns selbst. Also, dass wir das auf Augenhöhe führen, das Gespräch. Also so ein kleines Beispiel.
Das schürt sonst Ängste auch, ne? Wenn man nicht weiß, um was es eigentlich geht und man wird sozusagen vorgeladen.
Genau,
Der Polizeisprache zu bleiben.
Und das sind so Punkte, das lässt sich dann auch übertragen später. Natürlich auch auf den Bürgerinnenkontakten. Da müssen wir natürlich die jeweilige Situation betrachten. Da habe ich jetzt eine Vernehmung, ist das natürlich was anderes, als wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der ein Problem hat.
Oder als Straßenpolizist auf der Straße zu sein und etwas zu beobachten, was eine Strafe ist beispielsweise. Das heißt, ich übernehme Verantwortung. Das heißt, ich übernehme Verantwortung für mich und mein Handeln, treffe ganz bewusste und sicher auch unbequeme Entscheidungen manchmal und lebe mit den Konsequenzen. Aber ich nehme eben auch meinen Konfliktpartner wahr und wertschätze ihn als Mensch, der möglicherweise eine andere Meinung vertritt. Ich habe gedacht, das hört sich nach wirklich lebendigem Lernen an. Wie sehr sind die Teilnehmerinnen eigentlich das gewohnt? So zu agieren und so zu arbeiten?
Als ich angefangen habe damit, war das wirklich schwierig. Also da waren noch Vorbehalte sogar innerhalb von Polizeikreisen, wenn dann Stuhlkreis gestellt wird. So, ah, was ist das denn jetzt? Ja. Ich erlebe das heute immer noch manchmal so, weil das schon darum geht, ich kann mich nicht so verstecken hinter einem Tisch. Und hier geht es anscheinend, das wird sofort mit angenommen, vorher nicht um Faktenwissen. Ich kann mich nicht zurücklehnen und konsumieren. Also in irgendeiner Form geht es jetzt um Interaktion und ich muss mich zeigen. Ist ja auch so. Es hat sich schon ein bisschen verändert innerhalb der Polizei, dass das auch bekannter geworden ist. Und dadurch, dass wir dann im Kreis arbeiten und es wirklich in der Arbeit immer wieder wichtig ist, Einzelne zu hören. Gleichzeitig aber auch, wenn jemand sagt, ich möchte dazu jetzt nichts sagen, das ernst zu nehmen und zu sagen, ja, ist in Ordnung. Also das sind viele gar nicht gewohnt, sondern sich so einem Druck auch zu beugen und so einem Gruppendruck und alles, was wir auch aus der Schule kennen, ne, jetzt werde ich drangenommen oder nicht. Und all diese Prozesse machen wir ja dort nicht und thematisieren sie aber, wenn sie auf den Tisch kommen.
In der Beschreibung dieses Seminars sagst du in einem Text, die Chairperson jedes Einzelnen ist zu jedem Zeitpunkt gefragt. Also die Chairperson ist ein Begriff aus dieser themenzentrierten Interaktion. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn jeder Einzelne zu jedem Zeitpunkt gefragt ist?
Das bedeutet, dass ich meinen eigenen Lernprozess mitgestalte. Mhm. Das heißt, ich bin verantwortlich für das, was ich hier einbringe, aber auch für das, was ich mitnehme aus dieser Lehrveranstaltung. Also das heißt, ich schaue nach innen, was interessiert mich gerade, was sagt mein inneres Team dazu und schaue nach außen, wo ist die Gruppe gerade und passt es zusammen oder kann ich jetzt einen Beitrag leisten, dass die Gruppe weiterbringt oder wenn ich das jetzt sage, dann stagniert es irgendwo oder ich störe die Gruppe auch oder stört mich was in der Gruppe, das auch zum Thema zu machen. Also das ist zu jedem Zeitpunkt gefragt und es gibt so einen sehr, sehr spannenden Ausspruch von einem anderen TZI-Kollegen von mir, der auf eine Frage oder auf eine Aussage von einem Teilnehmer gesagt hat, der Teilnehmer sagte, oh, ich habe hier überhaupt nichts mitgenommen heute und da sagte mein Kollege, wie hast du das denn gemacht? Und das ist so eine, ja, das drückt sehr viel von der TZI-Haltung aus.
Also schau nach innen, schau nach außen. Mir ist in diesem Kontext nochmal Viktor Frankl in den Kopf gekommen, der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, der sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Also in unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und auch gleichzeitig unsere Freiheit. Ich finde, das ist ein großartiger Satz, der einfach so viel in sich birgt. Und nur in diesem Raum sozusagen, das sagt er eigentlich auch, finden wir Heilung, aber wir finden eben auch Entwicklung. Das ist vermutlich auch das Ziel eures Seminars, habe ich mir überlegt.
Genau.
Ja.
Genau in diesem Zwischenraum zu agieren und nicht, ich sage immer, es an der Großhirnrinde vorbeilaufen zu lassen.
Ja, und eben nicht zu sagen, ich habe hier gar nichts mitgenommen. Ne?
Ja, genau. Ah. Und diese automatischen Prozesse, die so aus uns rauskommen, einfach so als gegeben zu nehmen.
Schau nach innen, schau nach außen, dann entscheide dich, was ist daran so bemerkenswert? Ist das nicht, habe ich mich auch gefragt, ein völlig normaler Vorgang in uns allen oder sind Polizeibeamtinnen völlig andere Menschen?
Da würde ich jetzt zunächst sagen, es ist ein völlig normaler Vorgang in jedem Menschen. Da sind Polizeibeamtinnen überhaupt keine anderen Menschen. Sie sind einem wesentlich höheren Anspruch ausgesetzt. Und das ist der Unterschied, weil sie ja wirklich von uns als Gesellschaft mit dem Gewaltmonopol ausgestattet sind. Sie dürfen in unsere Grundrechte eingreifen. Und ich von meiner Warte aus sage, wir müssen viel höhere Anforderungen an sie stellen als an andere Menschen. Weil wenn die den Zwischenraum zwischen Reiz und Reaktion nicht im Griff haben, dann kann es sehr schnell zur Willkür werden. Und das ist genau der Punkt, wo wir ganz viel dran arbeiten müssen in Aus- und Fortbildung. Und auch eigentlich in jeder Praxis immer wieder in der Reflexion. Weil das ist ja nichts, was wir von heute auf morgen lernen und wo wir sagen, mal jetzt Stempel drauf, das kann der Mensch jetzt. Ruth Kohn hat mal gesagt, es dauert nie länger als ein ganzes Leben, bis ich damit fertig bin, ja.
Aber das ist natürlich ein riesiges Spannungsfeld, in dem sich diese Menschen, die von denen wir hier reden, eben auch bewegen. Das eine ist tatsächlich so diese hierarchische Struktur, die berufliche Sozialisation, die eben auch eine ganz besondere ist, wie wir herausgearbeitet haben. Auf der anderen Seite brichst du das natürlich auch ein Stück weit auf und sagst, Leute, wir müssen mal darüber reden, was ihr eigentlich fühlt. Wir müssen mal darüber nachdenken, welche Haltung ihr eigentlich habt. Was ist eigentlich ethische Bildung? Und. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Riesenthema ist für jemanden, der eben eure Seminare besucht, die du zum Teil oder zum größten Teil konzipierst in der didaktischen Weiterentwicklung. Was kriegt ihr für ein Feedback? Was sagen die Leute euch nach solchen Seminaren? Sagen die Gottes Willen oder sagen die Klasse?
das allererste Wort ist immer anstrengend.
Ja, es ist ja, anstrengend, ist über anstrengend. Sich zu denken, nachzudenken und genau. sich über seine Gefühle im Klaren zu werden. Ne? Ja. Aber was sagen die noch?
Ja, sie sagen auch sehr häufig, hier ist was passiert in der Gruppe, ich habe noch nie so eine gute Gruppe erlebt, weil sie sich auf einer anderen Ebene begegnet sind und teilweise auch halt gerieben haben, ohne dass es eskaliert ist, also sich wirklich konstruktiv auseinanderzusetzen. Das erleben wir sehr häufig. Es wäre jetzt gelogen zu sagen, es gibt nicht auch Menschen, die sagen, damit kann ich nichts anfangen. Also so eine Abwehrhaltung oder was auch immer den Menschen gerade dazu bewegt, das
gibt's immer, ne?
so zu äußern, das gibt es natürlich auch. Ja.
Ich habe zu Beginn unseres Gesprächs diese neue Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum Thema Polizei und Diskriminierung erwähnt. Das Ergebnis: in nahezu allen Bereichen der polizeilichen Arbeit besteht grundsätzlich das Risiko, und ich finde, das muss man auch herausstellen, es besteht das Risiko, nicht das ist so, sondern es besteht das Risiko, dass Menschen von Polizistinnen diskriminiert werden, dass Polizisten aber auch selbst natürlich Diskriminierungserfahrungen machen. Wie erklärst du dir eigentlich dieses Ergebnis insgesamt, was diese Studie da herausgearbeitet hat? Kannst du da mitgehen, oder?
Ja, ich kann da mitgehen. Also, ich sag mal, wir sind uns alle einig, dass das generell gesellschaftlich passiert. Also wenn ich nicht zum Mainstream gehöre, also das heißt zu dem, was Gesellschaft als normal bezeichnet, dann besteht das Risiko ständig. Innerhalb der Polizei ist es so, dass es eine sehr privilegierte Gruppe ist. Also das sind halt Menschen mit einem hohen Bildungsniveau. Also sie haben alle Abitur in Hessen zumindest. Die sind körperlich unversehrt. Sie sind jung, sie sind sehr sportlich. Sie kriegen eine gute Ausbildung. Sie werden gut bezahlt. Und dahin zu schauen, wie es anderen Menschen geht, die nicht so privilegiert sind, und gleichzeitig vielleicht die eigene Privilegierung mal in Frage zu stellen, was das macht, wenn sie auf andere Menschen treffen, das ist nicht so leicht. Überhaupt sich selbst als privilegiert zu bezeichnen, also das können wir uns alle mal fragen in unserer eigenen Privilegierung in der Gesellschaft. Und dahin zu kommen, erstmal anzuschauen, dass das so ist, das ist ja eine Herausforderung, aber notwendig. Und ist es irgendwann so klar geworden, dass Polizeibeamtinnen im Studium und auch später in ihren eigenen Reihen nie mit Behinderung umgehen, weil es es einfach nicht gibt. Sie sind ja alle
müssen. Ein Polizist im Rollstuhl gibt es nicht, der ist nicht mehr tätig, ne?
Nee, genau. Ja, also oder das ist so ein Punkt, ne? Also es gibt jetzt Frauen bei der Polizei seit einiger Zeit, ja, da gab es auch große Auseinandersetzungen. Es gibt jetzt Menschen mit Migration oder internationaler Geschichte, ja, auch seit einiger Zeit. Aber dort gibt es auch Spannungsfelder, natürlich, weil jetzt auch Polizei erstmal damit umgehen muss, dass da jetzt Menschen mit einem anderen Erfahrungsschatz dazu kommen und auch mit einem anderen Ansehen oder anderen Bewertungen in der Gesellschaft. Und wie machen wir das?
Das heißt, du würdest vermutlich schon sagen, Diskriminierung, Rassismus, Menschenfeindlichkeit innerhalb der Polizei sind nach deinen Erfahrungen auch Phänomene, die vorkommen, die angesprochen werden müssen und vor allem bearbeitet gehören.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht kommen sie sogar verstärkt vor, weil Polizei auch in diesen, sag mal, immer an der Schnittstelle in der Gesellschaft arbeitet. Und das hängt damit zusammen, was ich vorhin gesagt habe, dass sich Emotionen, wenn sie nicht bearbeitet werden, auch ein Ventil suchen.
Und sich einen anderen Weg suchen, ne?
Genau, oder Dinge zu komplex werden und Vereinfachung dazu beiträgt.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, um das noch ganz kurz zum Schluss noch einmal zu erwähnen, hat mehrere Empfehlungen formuliert. Da bin ich so ein bisschen ins Stocken geraten. Dazu zählt auch eine diskriminierungssensible Überarbeitung polizeilicher Strukturen. Reicht das?
Ja, erstens frage ich mich genau, was das sein soll. Das habe ich mich wirklich gefragt. Das hätte ich gerne nochmal erläutert. Natürlich gibt es verschiedene Strukturen, die ich verändern kann in der Polizei. Da geht es von über Ansprechstellen bis hin zu, wie wollen wir unsere Führungsriege gestalten und so weiter. Ne? Also da gibt es halt ganz, oder auch Lehrmaterial nochmal überarbeiten mit dieser Brille. Das sind solche Punkte, aber es reicht natürlich nicht. Also es geht darum, dass wir an den entscheidenden Stellen genau in die Prozesse eintreten, die ich skizziert habe vorhin. Und entscheidende Stellen sind einmal Schnittstelle von Theorie zur Praxis, also Praxisanleitende. Das sind Lehrende, das ist Führungspersonal. Und da geht es nicht nur darum, dass die Kompetenzen zur Vermittlung erwerben, sondern dass die sich auch selbst hinterfragen und als Teil des Systems betrachten. Und ganz entscheidend, und da kommen wir so zurück zum Anfang, wir müssen aus meiner Sicht endlich Haltung als einen wichtigen Baustein in der professionellen Handlungskompetenz von Polizeibeamten verorten. Nicht nur Wissen und Können, sondern insbesondere auch eine professionelle Haltung.
Eine weitere Empfehlung sind zum Beispiel verpflichtende Schulungen für Beamtinnen. Verpflichtend ist immer schon so wie Schule, ne?
Ja, das ist wie Schule und es kommt nicht an. Also ich kann mich auch 5 Tage lang in ein Seminar setzen und nichts mitnehmen, wenn ich das nicht will. Also es kann auch völlig kontraproduktiv wirken.
Conny, Schlusssatz. Was empfiehlst du? Was ist dir wichtig? Was ist dein Wunsch?
Ja, den einen habe ich schon gesagt.
Ja.
Also, dass es mir wichtig ist, wirklich Haltung anzuerkennen. Und ich wünsche mir, also wenn ich jetzt wirklich den großen Wunschkoffer aufmachen könnte.
Darfst du gerade.
Ja, darf ich gerade. Dann würde ich mir eine Politik wünschen, die Bildung innerhalb der Polizei wertschätzt, dort investiert und genau diese Themen wie Ethik als Querschnittsaufgabe, Implementierung von Haltung dort installiert und auch Ressourcen dafür zur Verfügung stellt.
Das dann drücken wir jetzt mal fest die Daumen, dass das funktioniert. Heute zu Gast Cornelia Rotter, die Leiterin des Hochschuldidaktischen Dienstes der Hessischen Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit, kurz HÖMS genannt, die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und zugleich Polizeiakademie in Wiesbaden. Außerdem ehemalige Kriminalhauptkommissarin und Diplompädagogin, Trainerin im Fortbildungsbereich der Hessischen Polizeischule für Lehrende. Conny, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und dass du da doch relativ offen reden konntest über das, was du erfahren hast, was du siehst und was du dir wünschst. Dankeschön.
Ich danke auch.
Und danke an euch fürs Zuhören. Danke für euer Interesse. Hier nochmal der Hinweis, dass unser Podcast Extreme Zeiten überall auf der Welt zu hören ist, auf allen gängigen Plattformen, und er ist auch kostenlos zu abonnieren. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche einen anregenden Tag und Abend.
Das war Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Produktion und Redaktion Nora Zadu, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns an podcast@beratungsnetzwerk-hessen.de. Das Demokratiezentrum Hessen ist die Fach- und Geschäftsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und es wird gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben und das Landesprogramm Hessen, aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Veröffentlichung ist keine Meinungsäußerung des Hessischen Ministeriums des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Und sie ist auch keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Wir danken dem Team des Medienzentrums der Philipps-Universität Marburg für die Zusammenarbeit.